Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von RealUnit, Ihre Lösung für Vermögensschutz und langfristigen Werterhalt.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Donnerstag, dem 23. April 2026, in aufgewühlter Zeit, aber manchmal braucht es eben diese Totalkarambolage, sozusagen den gordischen Knoten in der Wirklichkeit, auf das eben Irrtümer erkannt und durchschaut und dann eben auch korrigiert werden. Heute erscheint die neue gedruckte Weltwoche mit einem plakativen Cover. Der Eishockey-Nationaltrainer Fischer und sein Henker Pascal Schmitz vom Schweizer Fernsehen. Wir haben diese Affäre noch einmal aufgearbeitet. Wie ist es dazu gekommen und was ist letztlich das Problem bei dieser gigantischen Unverhältnismäßigkeit, bei diesem Schauprozess, bei diesem Hexenverbrennungsverfahren, das hier exemplifiziert wird an einem sehr erfolgreichen Schweizer Sportler und dann Trainer, eine absurde Wiederbelebung der Corona-Hysterie, die man eigentlich überwunden glaubte. Philipp Gut mit einer Gesamtschau, die es in sich hat. Ich empfehle Ihnen, das also wärmstens zu lesen, mit viel Druck geschrieben und im unnachahmlichen Stil meines Kollegen auch sehr dicht und intensiv recherchiert, bis hin zu diesen jüngsten Verwerfungen, jetzt auch mit den Impfbeschaffungsskandalen, diesen gewaltigen Defiziten, die da entstanden sind. Und vor diesem Hintergrund, da wird ja überhaupt nichts eingeklagt, da muss niemand zurücktreten, da wird niemand abgesetzt, zeigt sich einfach noch einmal, wie sehr die Proportionen hier außer Rand und Band geraten sind. Dann Christoph Mörgeli mit einer Recherche, die im Schweizer Fernsehen bereits Feuer im Dach entfacht hat. Pascal Schmitz, seine Einträge, sein Vorleben gewissermaßen auf Facebook. Wir dokumentieren, was für ein ziemlich extremes, radikales Gedankengut sich da Bahn gebrochen hat, aus dem Hirn sozusagen dieses Journalisten direkt ins Internet. Vieles davon hat er in der Zwischenzeit gelöscht, aber wir haben es aufgespürt. Und das Ganze hat offensichtlich jetzt auch dazu geführt, dass Pascal Schmitz, also der Mann, der da Patrick Fischer ans Messer geliefert hat, dass der gar nicht teilgenommen hat, dass sie den sozusagen aus der Schusslinie, aus dem Spiel genommen haben bezüglich jener Diskussionssendung des Club, in der diese ganze Affäre noch einmal aufgearbeitet wurde. Eine ziemlich anämische Sache, ohne viel Pep, aber eben auch ohne den Mann, der das Ganze da angestoßen hat. Fischer und sein Henker, eine Geschichte von Vertrauen, Verrat und kollektiver Hysterie. Thomas Bornhauser, das freut mich natürlich ganz besonders, dass mein ehemaliger NZZ-Kollege und dann auch Chefredaktor mit großartiger Karriere hier noch einmal in die Harfe gegriffen hat. Philipp Gut, Christoph Mörgeli, Andreas Thiel, welcome back, auch er wieder dabei, und Kurt W. Zimmermann mit der medialen Durchleuchtung. Kurt W. Zimmermann übrigens auch mit einer weiteren Bilanz zu den ersten Tagen des Peter Madjar in Ungarn. Viktor Orban hat ja sehr stilvoll und staatsmännisch auch hier jetzt als abgewählter Ministerpräsident natürlich keine Blockadepolitik beziehungsweise keine Vetopolitik betrieben, jetzt bei seinem letzten Auftritt anlässlich dieser ganzen Ukraine-Hilfe. Er hat ja im Grunde einen, ja, moralischen Sieg davongetragen, weil es herausgekommen ist, dass die Ukrainer tatsächlich diese Pipeline stillgelegt haben, beziehungsweise einfach bestimmte Rohstoffe nicht nach Ungarn geliefert haben, möglicherweise auch vor dem Hintergrund, um da eben Druck aufzusetzen, auf das die Ungarn, dass Viktor Orban seinen Widerstand gegen diese 90 Milliarden Lieferung aufgebe. Das hat er nun getan. Er bekommt Applaus, und das Ganze spricht einfach für diese, ja, letztlich staatsmännische Persönlichkeit, die jetzt den Weg in die Opposition antritt, während der Nachfolger mit einer sehr auch drastischen Rhetorik da aufzuräumen verspricht, mit relativ übergriffigen Maßnahmen, gleichzeitig aber eben auch nicht alles ungeschehen zu machen scheint, was da Orbán aufgegleist hat. Wir werden sehen, wie sich Ungarn da entwickelt. Ich gehe mal davon aus, dass dieses verhaltensauffällige Land, das durch den bedeutenden Premierminister Viktor Orbán in eine im Grunde andere Gewichtsklasse hochgespielt wurde, politisch, dass das sich dann vielleicht etwas mainstreamisiert und dadurch eben die Aufmerksamkeit etwas zurückfährt. Wir bleiben gespannt und Kurt Zimmermann mit einer, er hat ja in Ungarn gelebt, mit einer wie immer auch sehr humorvoll geschriebenen Standortbestimmung. Persiens Mahatma Gandhi, Mehdi Bazargan, gläubiger, gelehrter Widerstandskämpfer. Ich arbeite ja an der Biografie dieses bedeutenden persischen Politikers und je mehr ich mich mit ihm befasse, desto wehmütiger werde ich und desto interessierter und faszinierter auch von Iran, einem Land, das in den Klauen ist eines fürchterlichen Regimes. Im Tagesanzeiger heute ein ausgezeichneter Artikel einer vermutlich Autorin mit iranischem Hintergrund, die darstellt, wie eben das Volk, die Bevölkerung im Iran auf Opposition letztlich ist zu diesem Regime, das aber mit absoluten und brutalsten Machtmitteln regiert. Und ich finde das toll, dass der Tagesanzeiger so einen Artikel veröffentlicht hat, weil die Zeitung sonst natürlich vor allem jetzt die israelische und die amerikanische Seite kritisiert. Das soll man ja auch machen. Da gibt es viele Widersprüche, vor allem beim amerikanischen Präsidenten, der angetreten ist, alle Kriege zu beenden, aber jetzt quasi einen nach dem anderen vom Zaun bricht. Das ergibt nicht viel Sinn. Er geht jetzt auch auf die Schweiz wieder los. In einem Interview hat er unsere Außenhandelserfolge als Resultat sozusagen unlauterer Praktiken gemaßregelt. Da geben viele Fragezeichen zu denken bei diesem unkonventionellen Politiker, den ich ja immer wieder auch verteidigt habe gegen falsche Vorwürfe, aber man muss hier auch die negativen Begleiterscheinungen benennen. Ich werde dann in der internationalen Ausgabe vielleicht noch einmal darauf zurückkommen. Björn Höcke ist die ärmste Sau Deutschlands. Das sagt der polnisch-deutsche Jungautor Jan A. Karon über eine Bundesrepublik, die ihm zunehmend fremd wird. Roman Zeller mit dem großen Interview mit einem aufstrebenden deutschen Autor. Erdogans Trumpf der Diplomatie. Meine aufdatierte und weiterentwickelte Berichterstattung über das Diplomatieforum in Antalya. Auch da blutet mir etwas das Herz, weil ich mir eigentlich wünschte, dass die Schweiz, wäre sie denn voll neutral, hier eine entscheidendere, eine ja auch nützlichere Rolle für die Welt spielen könnte. Und Urs Gehriger besucht Odessa, die Stadt am Schwarzen Meer, auf die Russen ja auch ein Auge geworfen haben, über viele Jahrhunderte Odessa in russischem Hoheitsgebiet, jetzt natürlich eine der ganz schönen Perlenstädte der Ukraine. Und Urs Gehriger hat sich den Krieg, der nach wie vor tobt in der Ukraine, mal von dieser Seite angeschaut in der Weltwoche. Also der multiperspektivische Blick, nicht der Gottesdienst, obwohl ja einzelne Positionen da durchaus beherzt verteidigt werden, aber immer auch als Einladung eben zu diskutieren, nicht mit dem Motiv, hier gewissermaßen das letztgültige und unfehlbare Evangelium gewissermaßen zu verkünden, den Leuten einzuhämmern. Bürgerkrieg oder gemeinsame Landesverteidigung, ein fantastischer Aufsatz des früheren Botschafters und Historikers Dr. Paul Wittmer, wie das Defensionale von Wien 1647 die Eidgenossenschaft rettete, Sternstunden der Schweizer Diplomatie. Es gibt so viele und es ist wichtig, sich an diese zu erinnern. Es gibt aber auch Tiefpunkte der schweizerischen Diplomatie und einen solchen haben wir jetzt zu besprechen. Das haben Sie in den Mainstream-Medien überhaupt nicht drin. Das ist unserem Bundeshauskorrespondenten David Biener aufgefallen. Eine weitere neutralitätswidrige Aktion des Bundesrates. Es ist ein bisschen ein komplizierter Fall, aber ich versuche Ihnen das in aller mundgerechten und morgengerechten Klarheit, Einfachheit, ohne der Komplexität Gewalt anzutun, hier zu erklären. Ukraine, neutralitätsrechtliche Gleichbehandlung bei Sanktionen, auch ohne neues Gesetz gewahrt. Das ist der Titel, der da von der Bundesverwaltung gewählt wurde. Und Sie merken ja schon an diesem Titel, dass da irgendetwas wahrnehmungsmäßig herbeigewerkelt, herbeigewirkt werden soll. Ich wiederhole es nochmal. Ukraine, neutralitätsrechtliche Gleichbehandlung bei Sanktionen, auch ohne neues Gesetz gewahrt. Also offensichtlich hätte man da ein neues Gesetz machen müssen, um die neutralitätsrechtliche Gleichbehandlung der Ukraine zu gewährleisten. Jetzt hat man aber dieses Gesetz nicht gemacht, möchte aber den Eindruck erwecken, dass eben die Gleichbehandlung trotzdem gewahrt bleibe. Und das ist eben nicht der Fall. Worum geht's? Die Schweiz hat ja aufgrund des Embargo-Gesetzes und weil sie eingeknickt ist, die EU-Sanktionen gegen Russland übernommen. Und wenn du ein Land sanktionierst im Krieg, dann bist du eben neutralitätsrechtlich verpflichtet, die andere Kriegspartei auch zu sanktionieren, beziehungsweise Vorrichtungen zu treffen, dass da keine Ungleichbehandlung der Kriegsparteien rechtlich stattfindet. Und zu diesem Zweck hat der Bundesrat per Notrecht gewisse Ausfuhrbeschränkungen, was militärische Mittel, Unterstützungsmittel angeht, gegenüber der Ukraine verabschiedet. Dieses Notrecht ist jetzt ausgelaufen, ist vorbei von der Frist und jetzt hätte eine rechtliche Grundlage, die eben diese Gleichbehandlung der Kriegsparteien abstützen hätte sollen, verabschiedet werden müssen. Man hat eine Vernehmlassung gemacht und jetzt zeigt sich eben diese Neutralitätsmüdigkeit unserer Landesregierung und auch vieler involvierter Stellen, denn sie haben gesagt, ja nein, wir machen jetzt kein Gesetz, um diese neutralitätsrechtliche Gleichbehandlung beider Kriegsparteien zu gewährleisten. Das wäre das falsche Signal, jetzt quasi ein Gesetz gegen die Ukraine zu machen. Und darauf hat man verzichtet und daran sehen Sie eben, dass Sie in Bundesbern Angst haben. Das ist das große Problem. Ich unterstelle da niemandem böse Absichten, aber Sie haben Angst. Unsere Außenministerin Yatio Gassis, der in Antalya die Neutralität verteidigt hat, hat eben auch Angst. Sie möchten nicht Irritationen auslösen bei der Europäischen Union. Es ist eine Duckmäuser-Schweiz, die sich da zeigt, eine Schleicherschweiz, die politisch nicht mehr die Kraft und das Rückgrat hat, zu den ehernen Beständen unserer Außenpolitik, unserer Sicherheitspolitik und letztlich auch unserer Identität zu stehen. Denn die Neutralität ist ein Identitätsmerkmal der Schweiz, nicht einfach nur ein staubtrockenes, steriles Sicherheitsinstrument. Natürlich ist sie das in den Betrachtungsperspektiven des Staatsrechts und auch der Politik. Wir sind ja nicht romantisch veranlagt gegenüber bestimmten Paragraphen und Instrumenten, aber bei der Neutralität ist es etwas anderes, wenn man mit Ausländern spricht, wenn man auch jetzt wieder in Antalya, in der Türkei, wenn man sich mit ausländischen, auswärtigen Diplomaten unterhält, dann wird eben die Neutralität bzw. die Einschränkung oder nicht mehr glaubwürdig gelebte Neutralität der Schweiz immer wieder als Beispiel gebracht, auch Fragen, warum seid ihr nicht mehr neutral? Das wäre so wichtig für die Schweiz und bei uns tendiert man eben, sich da in die Tasche zu lügen, zu sagen, doch, doch, wir sind immer noch neutral. Aber dieses Beispiel, etwas kompliziert, in den Mainstream-Medien überhaupt nicht berücksichtigt, weil die natürlich auch auf diesen neutralitätsmüden Trip sind. Aber hier in der Weltwoche haben wir darüber noch entsprechend berichtet. Das ist eine ganz wichtige, wie mir scheint, Facette jetzt wieder, die aufzeigt, dass es bei uns in die falsche Richtung geht. In die falsche Richtung geht auch die Politik des Bundesrates gegenüber der Grossbank UBS. Man versucht da mit Kapitalunterlegungsrichtlinien die Bank unsterblich zu machen, unkaputtbar, dass sie eben nicht in Schwierigkeiten geraten könnte aufgrund der Größe, die sie hat, die natürlich angesichts des Bruttosozialprodukts in der Schweiz ein großes Risiko darstellt, vor allem auch durch ausländische Geschäfte, wenn eben in den Vereinigten Staaten oder in China ein großes Problem stattfindet, ein Bankrun zum Beispiel, dann wären eben damit auch die systemrelevanten Teile der UBS Schweiz damit betroffen, wo eben sehr viele Unternehmen entsprechend in der Schweiz natürlich mit dieser UBS zusammenarbeiten. Das ist das knifflige Problem, das der Bundesrat zu lösen hat, und er hat sich meines Erachtens, aber ich bin hier wirklich ein Laie, für einen falschen Weg entschieden, nämlich für die Erhöhung der Eigenkapitalrichtlinien. Falsch, weil eben die Grundüberlegung meines Erachtens da nicht stimmt, dass man versucht, eine Bank mit so viel Eigenkapital extrem stabil zu machen, sodass sie eben gar nicht mehr in Schwierigkeiten kommen kann. Aber eine Firma muss ja in Schwierigkeiten kommen können. Das ist ja die Marktwirtschaft. Sonst geben sie ihr eine Überlebensgarantie durch den Staat, dann machen sie eine Firma unsterblich, dann ist sie aber nicht mehr in der Marktwirtschaft. Und jetzt, wie geht man mit dieser Größe um? Und da sind eben Risiken vorhanden. Die UBS hat ja auch eine Bankenlizenz in den USA. Und stellen wir uns einmal vor, wenn die Amerikaner, um die Schweiz zu erpressen, wie das jetzt US-Präsident Donald Trump macht, der da aufgrund des Erfolgs unserer Exportindustrie uns damit Zöllen belegen wird, plötzlich sagen die, wir entziehen der UBS Amerika die Bankenlizenz. Und das trifft und schlägt dann durch auch auf die Schweiz. Und da nützen dir dann solche Eigenkapitalbuffer, solche gewaltigen Stoßdämpfer, da in Milliardenhöhe, nützen dir dann auch nichts mehr. Und vor diesem Hintergrund präsentiert ja ein Christoph Blocher die Idee, die Bank aufzutrennen. Das wird in Bankkreisen als falsch, als exotisch, als irregeleitet dargestellt und empfunden. Aber es gibt eben auch prominente Fürsprecher, die allerdings noch nicht öffentlich hervorgetreten sind. Ich kenne allerdings einige dieser sehr bekannten Namen. Sie würden also noch staunen, wenn man das hier erwähnen würde. Die werden sicherlich sich früher oder später mal melden. Aber es ist dann eine delikate Sache, weil sich auch mit der UBS niemand anlegen möchte. Wir haben alle ein Interesse, eine große, eine tolle, eine erfolgreiche UBS zu haben. Aber es gibt eben auch ordnungspolitische Aufgaben des Staates, dafür zu sorgen, dass keine Firma so groß ist, dass man sie im Notfall nicht sterben lassen kann. Und zu hohe oder ganz extrem hohe Eigenkapitalvorschriften, ja, die sind vom falschen Gedanken beflügelt, eben diesen Bankrottfall, Entschuldigung, diesen Fall eines Untergangs oder einer, ja, eben einer Konkurssituation gar nicht erst entstehen zu lassen. Aber das ist dann eben nicht mehr marktwirtschaftlich, sondern etwas anderes. Wird jetzt auch kritisiert da in den Medien, dieser Entscheid. Offensichtlich muss die UBS noch etwa 9 Milliarden Eigenkapital beschaffen, um eben ihre Auslandtöchter mit 100% zu unterlegen. Das sind komplexe Dinge, die für uns Außenstehende nicht so einfach zu durchschauen sind. Aber das Entscheidende ist, Firmen müssen in der Marktwirtschaft bankrott gehen können, sie müssen sterben können, ohne dass sie eine ganze Volkswirtschaft ins Elend, in den Abgrund reißen können. Orbán setzt ein versöhnliches Zeichen, alle EU-Staaten heißen Riesenkredit an die Ukraine. Gut, ja, das ist ein Thema, das wir vielleicht in der internationalen Ausgabe noch etwas ausführlicher besprechen werden. Ein kleiner Elitestaat, Donald Trump, droht der Schweiz erneut mit höheren Zöllen. Und in der NZZ habe ich einen Gastkommentar gelesen, eines Eric Scherrer, der sagt, das Konzept der integrativen Schule ist nicht gescheitert. Ich sage Ihnen aus meiner Anschauung als Vater, es ist gescheitert. Sie können einfach nicht unterschiedlichste Leistungsgruppen in einer einzelnen Klasse zusammenbringen, quasi als Brechstangenintegration. Das funktioniert nicht. Und wieso muss man eigentlich ein hervorragendes Schweizer Schulsystem dermaßen verreformieren? Und die Resultate sprechen ja eine deutliche Sprache. Wir haben gestern darüber gesprochen. Bundesrat Albert Rösti muss sich einer Rückenoperation unterziehen. Offensichtlich ist da irgendein Nerv eingeklemmt. Wir wünschen ihm einen guten Verlauf und auch gute Besserung, denn Albert Rösti ist ein ganz wichtiger Turm in der Landschaft bei der Vernünftigwerdung unserer Energiepolitik, die sich ja auch in diese Sackgassen hinein manövriert hat, damals unter der Führung der Mitte-Bundesrätin Doris Leuthard. Jetzt hat aber auch die Mitte-Partei wieder den Ausschlag gegeben, dass wir in Richtung Kernenergie gehen mit den entsprechenden Ständerats- und Nationalratskommissionsentscheiden. Das ist etwas Großartiges und zeigt eben, dass unser politisches System durchaus korrekturfähig ist. Die Schweiz, natürlich, wir wir kritisieren sie hier oft, auch unsere Politiker, aber die Schweiz eben doch ein fantastisches, ein großartiges Land. Natürlich, wir machen viele Fehler, aber es freut mich immer, wenn eben auch solche Korrekturprozesse in unserem manchmal etwas korallenriffartigen System möglich werden. Der italienische Botschafter kommt zurück in die Schweiz. Und ich will jetzt nicht wie ein Rechthaber klingen, aber wir müssten eigentlich meine ersten Dailies, die Sondersendungen zu Gramontana, jetzt in einem internen Faktencheck noch einmal aufrufen und aufscheinen lassen. Alles, was ich dort gesagt habe, nach eigentlich 2-3 Tagen, aber das klingt jetzt schrecklich selbstbeweihräuchernd, ist es natürlich auch. Alles, was dort gesagt wurde, hat sich genau so bestätigt. Verantwortungsabstreifung, die gegenseitige Schwarz-Peter-Zuschiebung und, das ist das für mich etwas neue Thema, ist eigentlich Gramontana, ist dieser Nicolas Ferro, der Gemeindepräsident, ist das sozusagen das Beispiel für den Niedergang unserer großartigen Gemeindeautonomie? Denn in den Gemeinden sollten ja nicht die Blender und die Überflieger präsent sein, in der Gemeindepolitik, in den Gemeinderäten als Gemeindepräsidenten, sondern die Bodenständigen, die mit den praktischen Problemen wirklich vertraut sind und eben diese Probleme lösen können. Also die besten Schweizer Politiker in dem Sinne eben der umfassenden Bürgernähe und der Bodenständigkeit, die sollten eigentlich auf dieser Stufe sein. Das heißt aber auch, dass man Verantwortung übernimmt für Missstände. Und dieser Nicolas Ferro in Gramontana ist gewissermaßen das Gegenbeispiel von dem, was ich mit der Qualität unseres Staatsaufbaus von unten nach oben in Verbindung bringe. Fault die Schweiz, fault es in der Schweiz quasi an der Basis, im Kern unseres Föderalismus, unseres Gemeindeautonomie-Systems. Ich hoffe es nicht, ich wage es nicht zu hoffen, aber möglicherweise sind das eben schon Beispiele, die einem vor Augen führen, dass eben auch auf der Gemeindestufe zusehends so Pöstlijäger und eben prestigesüchtige Leute in Erscheinung treten. Allerdings, man darf vielleicht auch gegenüber früheren Zeiten nichts glorifizieren. Heute ist natürlich auch die Transparenz viel stärker ausgeprägt. Bundesrat lehnt Beitritt zum Atomwaffenverbotsvertrag weiterhin ab. Das ist auch richtig. Die Schweiz hat hier nicht den Atommächten Vorschriften zu machen. Geht es den Verantwortlichen des Corona-Regimes jetzt an den Kragen? Anwälte und Politiker fordern Konsequenzen wegen grob fahrlässigen Deals bei Impfstoffverträgen. Philipp Gut mit seiner Kolumne auf Weltwoche Online. Und eben im SRF-Club fehlte SRF-Journalist Pascal Schmitz. Warum? Die mutmaßliche Antwort finden Sie jetzt in der Weltwoche. Warum werden Schüler und Schulen immer schlechter? Die Antwort wird tabuisiert. Sie heißt Massenzuwanderung. Wir haben viele Berichte im Moment über das Schweizer Schulwesen. Wenn Sie die Zeitungen aufschlagen, achten Sie sich mal, die Massenzuwanderung, die Überfremdung in den Klassenzimmern wird da überhaupt nicht thematisiert, weil eben die meisten Journalisten zwar sich etwas anbieten und auch etwa dann und wann einen migrationskritischen Artikel bringen, aber eben man bringt es dann nicht übers Herz, diese 10 Millionen Schweiz Initiative hier auch nur im Ansatz positiv zu würdigen. Club auf SRF zu Patrick Fischer, Erkenntnisgewinn nahe Gefrierpunkt, Scharfgericht tagte, Fischers Verteidiger chancenlos. Dies noch der Rückblick von Stefan Milius, unseres Autors und Kollegen, zu den Verwicklungen dieses Falls, der die Leute stark beschäftigt. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zuschrift. Jetzt geht's dann gleich weiter mit der internationalen Ausgabe bei Weltwoche Daily. Und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Donnerstag mit der Weltwoche. Abonnieren Sie unsere Zeitung. Da stehen Dinge drin, die Sie sonst nicht lesen können. An der Weltwoche beeindruckt, das sagte Friedrich Dürrenmatt, der Mut ihrer Autoren, Dinge auszusprechen, die andere nicht auszusprechen wagen. Und daran muss man immer wieder arbeiten, dass einem dieser Mut nicht verlässt, beziehungsweise dass man eben auch als Journalist nicht den bequemen Weg geht, den Weg des Mainstreams. Nein, wir müssen unkonventionell bleiben, immer wieder von der anderen Seite. Eine andere Perspektive, ein anderer Hintergrund, ein etwas schönere oder heimeligere Kulisse, auch das gehört ja dazu, aber am Ende entscheidet der Inhalt. Meine Damen und Herren, vielen Dank, alles Gute, bis bald.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.